Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind zu dieser Ausgabe, in der wir natürlich die 76. Internationalen Filmfestspiele von Locarno Revue passieren lassen. Dann treten auch noch alle drei deutschen Regisseurinnen des Festivals bei uns auf und wir blicken auch auf das Kino aus Mexiko, das dieses Jahr in der Retrospektive gefeiert wurde. Ich beginne aber die Sendung damit. Unverkennbar Detective Jimmy Popeye Doyle, gespielt von Gene Hackman im Kinoklassiker Brennpunkt Brooklyn von William Friedkin. Der Regisseur ist diese Woche im Alter von 85 Jahren gestorben. Und wir erinnern an den Meister des New Hollywood, der auch ein Pionier des queeren Hollywood war, wie in seinem Film Die Harten und die Zarten von 1970.
Happy birthday. You're just in time for the floor show.
From me to you, darling. How do you like it?
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Harold.
Ja, und mit Der Exorzist lehrte uns Friedkin das Fürchten wieder und machte den Horrorfilm salonfähig.
Why this girl doesn't make sense.
William Friedkins jüdische Vorfahren stammten aus der heutigen Ukraine und siedelten schon gegen 1900 sich in den USA an. Friedkin selbst kam dann 1935 in Chicago zur Welt und begann seine Karriere erst im Fernsehen und stieg dann in den 1970er Jahren zu einer der prägendsten Stimmen Hollywoods auf. Er war wild und direkt und seine Filme kompromisslos, eine große Vision. Ein Obsessiver am Set war er wohl auch, wie sich die Schauspiellegende Ellen Bernstein erinnert.
My dear friend Billy Friedkin is a maniac. And I love him. But he's a maniac.
Der Tod, das Böse, das Übersinnliche, das waren so die Themen, die Friedkins Bilder und sein Kinodenken geprägt haben. Aber auch ehrlich gesagt, darüber hinaus war das ein Thema für ihn. Schon mit 40 hatte Friedkin eine Nahtoderfahrung. Ein Herzinfarkt am Steuer kostete ihn fast das Leben. Er schwebte, sagte er damals, in ein weißes Licht und eine weibliche Stimme sagte ihm, alles sei gut.
Yes, I was dead for I don't remember how long. I remember thinking, oh my God, I'm dying. And I was moving as though on an escalator, not walking toward a distant white light. And I distinctly heard a woman's voice say to me, it's all right, it doesn't matter.
Über William Friedkins Karriere konnte ich vor der Sendung mit Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger sprechen und ich habe ihn gefragt, welche Rolle das Kino von Friedkin denn für seine Filmsozialisation gespielt hat.
Man hat die Filme von Friedkin in jüngeren Jahren natürlich im Fernsehen gesehen und genauso habe ich quasi mal heimlich mit 12, 13 in eine nächtliche Ausstrahlung von French Connection hineingesehen und trotz schlechter Ausstrahlungsqualität damals war das für mich ungeheuer faszinierend, was ich da sah, weil auf eine verstörende Weise Abgründe gezeigt wurden, also die Nähe von Kriminalität und Polizei und so weiter betont wurde, was mich wirklich beschäftigt hat danach. Und mich hat quasi das immer provoziert. Also ich wollte diese Filme unbedingt sehen. Und in der Videotheken-Ära war es ja dann tatsächlich möglich, dass man das Kino der 70er Jahre intensiv aufarbeitete. Und für mich waren Begegnungen mit Filmen wie Cruising, Der Exorzist und später auch im Fernsehen Atemlos vor Angst, also Sorcerer. Gerade diese Friedkin-Filme waren für mich einfach ein Blick in eine ungeschönte Darstellung von Welt, in eine wirklich finstere Weltsicht, die mich herausgefordert hat und die mich damit auch selbst geprägt hat.
Wir wollen jetzt so ein paar neuralgische Punkte aus diesem Kosmos von William Friedkin etwas vertiefen und besprechen, um auch diesen vielen Nachrufen in den letzten Tagen, auch schöne Nachrufe zum Teil, noch etwas Neues hinzuzufügen. Und eine Facette, die so ein bisschen unterbelichtet war in den letzten Tagen, fand ich, das war auch die Idee, dass Friedkin durchaus auch als Pionier des Queer Cinema gelten muss. Welche Rolle spielte vielleicht dahingehend ein Film von ihm wie The Boys in the Band von 1970?
Das ist ein hochinteressanter Aspekt, der tatsächlich oft übersehen wird. Friedkin, der sehr wahrscheinlich heterosexuell war, er war mehrfach verheiratet und so weiter, aber hat einen sehr starken homoerotischen Zug in seinen Filminszenierungen. Und das gilt nicht nur für den Film Boys in the Band, eine Verfilmung des Theaterstücks von Mark Crawley, das an sich schon wichtig war, das aber von ihm tatsächlich auf eine auch heute noch eindrucksvolle Weise für 1970 absolut progressiv umgesetzt wurde. Also man kann sagen, Boys in the Band war ein Pionierwerk des queeren und vor allem des schwulen Kinos und auch ein wichtiger Vorläufer der Gay Liberation Bewegung, die dann erst Ende der 70er Jahre Fahrt aufnahm. Und in dieser Zeit kam dann ein bisschen unglücklich vielleicht sein Serial-Killer-Film Cruising, der dann umstritten war, weil er die New Yorker BDSM-Schwulenszene, die Lederszene New Yorks, in einen Zusammenhang brachte mit Sexualität und Gewalt auf eine Weise, die eben provozierend wirkte. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass in späteren Filmen, also nicht nur, dass er sich überhaupt mit Männerbünden gerne beschäftigte und auch in diesen Männerbünden, bei den Priestern in Der Exorzist zum Beispiel, gibt es immer homoerotische Intimität und Momente. Ne? Und in Leben und Sterben in L.A., seinem Film von 1985, dem Polizeifilm, der so quasi an French Connection anschließt. Und da gibt es zum Beispiel eine Genderfluidität in dem Verhältnis zwischen Willem Dafoe und Debra Feuer, die bisexuell dargestellt wird, die in ihrem ersten Auftritt tatsächlich auch kurz von einem Mann verkörpert wird, den Willem Dafoe umarmt. Und im Gegenschnitt erst ist es dann die tatsächliche Schauspielerin. Also diese Fluidität würde sich schon qualifizieren als ein queeres Kino, eine queere Erzählstrategie, die sich bei Friedkin immer mal wieder findet.
Da wären wir ja schon bei einem dieser Hauptmotive aus dem Kosmos von Friedkin, also diese Männergruppen, die diese Filme bevölkern. Dieses Motiv des Männerbundes, was erzählt Friedkin dadurch? Was prägt sie? Was macht sie aus?
Also er dringt in Kosmen ein, wie zum Beispiel das Leben der Polizisten, die ja den ganzen Tag quasi mit ihrem Job beschäftigt sind und die eigentlich kein Privatleben ausbilden können. Es gibt Männer, die auf der Flucht sind, wie in Sorcerer. Das sind also quasi vier Protagonisten, relativ gleichberechtigt, die eine tragische Vorgeschichte haben, oft quasi in sich ins Unrecht setzen, fliehen müssen und sich dann im Dschungel treffen, um ein Himmelfahrtskommando gemeinsam zu begehen. Und diese Zwangssituationen schaffen eine Nähe, die Männlichkeit hinterfragt. Also was sind die Qualitäten dabei, die überhaupt diese die Identität dieser Leute noch definieren kann, die alles verloren haben. Wenn man die Priester aus Der Exorzist betrachtet, das ist eine Gemeinschaft, die freiwillig durch das Zölibat und so weiter Dinge aufgibt, Intimität preiszugeben scheint, dann aber von Zweifeln geplagt wird. Also gerade Damien Karras, der Protagonist in Der Exorzist, ist ja ein zweifelnder Priester, der erst durch diese Begegnung mit dem besessenen Mädchen, mit dem Dämon Pazuzu, wieder zurückfindet zu einer Form von Glauben. Und auch Max von Sydow, der den erfahrenen, älteren Exorzisten spielt, hat solche Elemente, wo man immer wieder ein großes Interesse Friedkins an Männlichkeitsdefinitionen findet. Und das hält an bis zu seinen jüngsten Filmen. Also Filme wie Killer Joe, wo Matthew McConaughey so eine ikonische Verkörperung der amerikanischen Tragik, also zwischen Frontiermythologie, Cowboys und Massenmord, ja, findet. Also weil die amerikanischen Helden sind eben oft mit diesem Stigma des Massenmordes und des Genozids verbunden. Und Friedkin ist ja ein sehr belesener und intelligenter Filmemacher gewesen. Das heißt, das ist nicht zufällig, sondern er nimmt diese Genres und hinterfragt Männlichkeit auf eine Multiperspektive. Weise.
Man könnte sagen, es ist auch ein sehr demokratischer Blick, also Männlichkeit nicht einengend, sondern alle Formen der Männlichkeit. Was ich interessant fand, weil wir schon gerade bei den zweifelnden Priestern, zumindest einer sind aus Der Exorzist, die Los Angeles Times titelte in ihrem Nachruf in Der Exorzist und darüber hinaus gab William Friedkin dem Teufel seinen gerechten Anteil im Kino wieder zurück. War er vielleicht auch ein Regisseur des Bösen?
William Friedkin betonte in Interviews und Audiokommentaren immer wieder, dass das Phänomen des Bösen für ihn eine ganz wesentliche Kraft der Geschichte der Menschheit ist und dass er das Böse wie ein Virus begreift, der sich von einer Gruppe zur anderen, von einem Menschen zum anderen fortpflanzen kann oder übertragen kann. Und er redet auch über zum Beispiel die Geschichte des Dritten Reiches und der Nazis auf diese Weise, ne? Also das ist natürlich eine Interpretation, die er hat, die aber, und das muss man ihm lassen, in seine Filme Einzug erhält. So zum Beispiel gibt es immer wieder das Übertragen von solchen Elementen von einer Person zur anderen. In Der Exorzist, wenn der Exorzist quasi sagt, nimm mich, und sich dann aus dem Fenster stürzt, also dass der Dämon auf ihn übergeht. Wenn in Cruising frühere Täter plötzlich als Opfer erscheinen und es nicht einen Killer, sondern viele Killer zu geben scheint. Das ist ein Element, das zunächst wie Anschlussfehler wirkt oder sowas, wo man irgendwann aber versteht, nein, das ist Absicht, und das macht Cruising tatsächlich zu einem Horrorfilm, also nicht einfach zu einem Thriller. Und das ist auch in Leben und Sterben in L.A. so, wenn der Protagonist auf der Hälfte, nicht auf der Hälfte, aber nach zwei Dritteln des Films getötet wird und dann quasi an diese Stelle der zweite Protagonist tritt, sein Partner, und ihn ersetzt, genau wie er vorher seinen Mentor ersetzte. Also quasi dieses Übernehmen von allem, auch inklusive der destruktiven Eigenschaften und diese Doubles, das ist was ihn bis zum Ende beschäftigt. Und auch in Bug zum Beispiel, einem Paranoia-Thriller, der völlig übersehen wurde, der in den 2000er Jahren ja erschien, ist das so, dass also quasi diese Besessenheitsmotivik, das Besessensein vom Bösen wirklich ein viraler Gedanke ist.
Als die traurige Nachricht von seinem Tod alle erreicht hat, gab es so viele Kolleginnen und Kollegen von ihm, die sich dazu geäußert haben. Auch ein Guillermo del Toro, da spürte man fast die Tränen in seinen Texten darüber auf Twitter, dass er wirklich einen Freund verloren hat. Wie kann man das eigentlich formulieren? William Friedkin, wie prägend ist er für ein heutiges Kino? Also da scheinen ja wirklich viele Regisseure ihn immer wahrgenommen zu haben, auch als helfende Hand, als Freund, als Mentor.
Ich denke, dass das für die Filmpraxis durchaus eine wichtige Bedeutung hat, weil er immer bereit war, sich mit Leuten auseinanderzusetzen. Er aber auch immer schonungslos, ja quasi, dafür war er berüchtigt, seine Meinung dazu sagte. Es gibt da wunderbare Beispiele wie die Gespräche mit Nicolas Winding Refn, wo er quasi wirklich nicht die Liebe erwidert, die er geboten bekommt. Aber das macht dann auch Sinn. Also wenn man gemerkt hat, wie man das lesen muss, auch seine Autobiografie ist auf diese Weise sehr polemisch geschrieben und schont seine Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt. Aber er ist trotzdem immer klug dabei und er ist auch immer hintergründig auf eine Weise. Und das macht ihn möglicherweise zu einer interessanten Mentorenfigur. Und dazu kommt eben die Virtuosität seiner Inszenierungen, also die sich eben audiovisuell und montagebasiert so äußert, dass man sich wirklich daran orientieren muss. Also seine Filme sind bis heute meiner Meinung nach unterschätzt.
Markus Stiegelegger sprach mit mir über Regisseur William Friedkin. Der Oscar-Gewinner starb diese Woche in Los Angeles. 7 Oscars hat dieser abgefahrene Film Everything, Everywhere, All at Once dieses Jahr abgeräumt. Und diese Auszeichnung, ja, das waren auch ja durchaus ein Gewinn für das Asian American Cinema. Früher war die Darstellung ja von Asian Americans eher so Stereotyp im Kino. Jetzt bekommen diese Figuren mittlerweile auch eine eigene Stimme. Wir lernen immer wieder ihren Alltag kennen, ihre Sorgen, ihre Probleme. Und auf den Leinwänden sehen wir diese Entwicklung immer häufiger auch in Form eines Festivalerfolgs, über den wir jetzt gleich sprechen möchten mit Anke Lewicke. Anlass ist der Kinostart des Films Past Lives von Celine Sion, der schon seit seiner Premiere in Sundance und dann später auch im Berlinale-Wettbewerb schon eine Art Kultstatus bekommen hat. Er wird bereits als der Liebesfilm des Jahres bezeichnet. Anke, erstmal hallo, danke, dass du ins Studio gekommen bist.
Hallo Patrick.
Lass uns kurz über diese Geschichte reden, die dieser Film Past Lives erzählt. Es geht um Nora, die mit 12 Jahren mit ihrer Familie aus Korea nach Nordamerika ausgereist ist. Nun lebt diese junge Dramatikerin mit ihrem Ehemann glücklich in New York. Und eines Tages, da meldet sich ihr Freund aus Kindertagen in Seoul wieder.
Was für eine gute Geschichte das doch ist. Kindheitsfreunde treffen sich 20 Jahre später wieder und realisieren, dass sie füreinander bestimmt sind. Aber in der Geschichte wäre ich der böse, weiße, amerikanische Ehemann, der dem Schicksal im Weg steht.
Halt die Klappe.
Es hat seit ewiger Zeit diesen Jungen in meinem Kopf gegeben. Ich glaube, dass ich ihn nur sehr vermisst habe.
Und vermisst er dich?
Ja, Anke, das ist die große Frage. Es wird ein Wiedersehen geben, so viel kann man verraten, aber was passiert dann?
Ja, was passiert dann? Also erstmal sollte man vielleicht sagen, dass das ja die autobiografische Geschichte der Regisseurin ist, dass sie auch so einen Kindheitstraum hatte und also einen Kindheitsfreund. Traum ist, glaube ich, der freudsche Fehler jetzt gewesen, passt aber eigentlich ganz gut. Ja, und es geht um das koreanische Wort In-Yong und das bedeutet so viel wie Vorsehung oder Schicksal. Und ja, warum nehmen Nora und Hee Song nach all den Jahren wieder Kontakt auf? So, da ist gar nicht nur so der Zufall am Werk. Irgendwie scheinen sie sich doch gesucht zu haben. Und so jetzt als junge Erwachsene, ja, skypen sie. Und auf einmal redet Nora eben wieder in ihrer eigenen Sprache. Und sie stellt fest, hoch, ich habe ja meine Kindheit nicht nur vergessen, sondern eigentlich auch verdrängt. Und dann gibt es auch wieder so ganz schöne Rückblenden. Aber dann verlieren die beiden sich wieder aus den Augen, weil sie ja so, ja, jeder lebt eben sein, ihr Leben. Und dann auf einmal sagt Hee Song nochmal 20 Jahre später, du, ich komme jetzt nach New York. Ja, und dann sehen die beiden sich wieder und sie wandern einfach durch New York, wie sie früher als Kinder durch Seoul gelaufen sind. Und da sind natürlich so Fragen im Raum. Was wäre gewesen, wenn? Und das sind natürlich auch Fragen, die sind von einer gewissen Nostalgie und von einer Romantik begleitet. Aber weil sie eben aus dem Leben kommen, aus deren Biografie, sind sie eben sehr real und echt.
Wie ist das eigentlich, wie reiht dieser Film Past Lives sich jetzt ein in diesen kleinen Boom des Kinos aus Amerika, das sich sehr stark mit den Lebensrealitäten der asiatischen Amerikaner auseinandersetzt? Welchen dieser Diskurse greift er denn jetzt besonders auf?
Ja, er greift doch eigentlich so die Frage auf, was macht uns aus? Was macht es mit uns, wenn wir auf einmal in einer anderen Sprache sprechen? Wie wichtig ist unsere Herkunft? Wie sind wir in dem neuen Land angekommen? Das sind so Fragen, die aufgeworfen werden. Und wenn man diese Fragen jetzt vergleicht mit den frühen Filmen des Asian American Cinemas, also mit den Filmen von Wayne Wang oder Ang Lee, müssen wir dran denken an Jane is Missing von 1982. Der gilt ja als erster Asian-American-Film, wo dann auch mal ein Asian-American hinter die Kamera ging. Und da geht es ja eigentlich darum, spielt in San Francisco, Chinatown. Ja, wie kommen die Menschen an? Welche Wege suchen sie? Also man kriegt so richtig den Alltag geschildert. Und bei den beiden ersten Filmen von Ang Lee, Pushing Hands und Wedding Banquet, lernen wir ja junge Immigrantinnen kennen, die dann eben Besuch von den Eltern bekommen und wieder von den Traditionen eingeholt werden. Also die wollen auf einmal eigentlich ankommen, aber da müssen sie sich wieder mit den Eltern anderen Traditionen auseinandersetzen. Und jetzt denke ich so bei Filmen wie Past Lives oder auch Minari ist eben so eine andere Frage, dass eben da sich die Figuren die Frage stellen, müssen wir uns wirklich für eine Identität entscheiden? Können wir nicht Asian American sein? Also das ist ja das, was Nora versucht, sich wieder ihrer Vergangenheit bewusst zu werden. Und bei Minari, finde ich, gibt es auch die schöne Szene, diese koreanische Einwanderfamilie will ja den US-amerikanischen Traum erfüllen, ein Stück Land. Aber was bauen sie an? Eben koreanisches Gemüse.
Das ist die positive Seite, wie sich quasi diese Community selbst erzählt. Aber wenn wir den Blick wirklich mal zurückwerfen, wie wir im Kino häufig asiatische Figuren gezeigt bekommen haben, dann ist das natürlich eine ziemlich bitterböse Erfahrung von Stereotypisierung. Ich war über Jahrzehnte hinweg, waren sie Bösewichter, waren ja letztendlich auch die Pointe immer von blöden Witzen, wenn man so möchte. Irgendwann musste man sich ja von diesen Stereotypen befreien, oder?
Ja, auf alle Fälle, wobei ich doch auch eine positive Figur jetzt mal meiner Kindheit nennen möchte. Hop Sing, der chinesische Koch aus Ponanza.
Ja,
der Satz war aus mit seinem geflochtenen Kunstschwanz, wie so bei Karneval verkleidet, aber er war trotzdem irgendwie das sechste Familienmitglied und hat immer dafür gesorgt, dass Hoss genug zu essen bekommt. Aber ansonsten hast du natürlich recht, das war einfach immer die sogenannte gelbe Gefahr. Und wenn man eine Figur wie Dr. Fu Manchu nimmt, der ja von den 1920er bis 1960er Jahren über die Leinwände geistert, war das eben die Inkarnation dieser sogenannten gelben Gefahr. Interessanterweise immer von Weißen gespielt, also Christopher Lee hat ihn gespielt oder Boris Karloff. Yellowfacing war ja damals noch gang und gäbe und ich war dann auch schockiert. Ich musste mich dann auf einmal an Frühstück bei Tiffany erinnern und an den Japaner, der da von Mike Rooney gespielt wird mit einer Prothese und einer Frisur und der wirklich nur noch eine traurige Karikatur ist und immer genervt ist, wenn Audrey Hepburn ihn wieder wachklingelt.
Mitsuko Reifrey, I wrote this!
Oh darling, I am sorry, but I lost my key.
Well, But that was 2 weeks ago. You cannot go on or keep ringing my bell. You disturb me. You must have a key made.
But it won't do any good. I just lose them all.
Ja, Mike Rooney hat sich später für diese Performance dann auch entschuldigt. Aber ich würde jetzt gerne noch mal so einen kleinen Diskurs zum afroamerikanischen Kino machen, weil die Asian Americans hatten eigentlich auch immer positive Role Models, weil es ja in Hongkong eine große Kinoindustrie gab, eben Bruce Lee und die ganzen Sachen, die wurden ja dann auch in den Staaten überall gezeigt. Und in so einer Tradition bewegte sich ja auch Michelle Yeoh, die noch in Hongkong angefangen hat, also eine selbstbewusste Frau, und die Kämpfen gab es ja schon immer. Und wenn ich jetzt den Oscar-Gewinner nehme, Everything, Everywhere, All at Once, der ist doch viel mehr in seinem Abgefahrenen, halt in seinem Pathos, in seinem Witz, seiner Rasanz am Hongkong-Kino auch orientiert.
Würdest du denn sagen, dass Past Lives dahingehend ein Erfolg ist, der abzusehen war, oder ist da noch etwas anderes, was diesen Hype auslöst?
Ich glaube, da ist noch ein bisschen was anderes. Das hängt damit zusammen, dass die Regisseurin vielleicht den beiden Figuren so Zeit und Raum gibt, auch den Ehemann so zu gucken, wo sie stehen, und wir schauen einfach mit. Und im Grunde diese Frage, die wir eben schon hatten, ja, wer sind wir eigentlich? Die beschäftigt uns ja auch alle, aber durch diesen migrantischen Hintergrund wird sie hier nochmal vergrößert. Also wir können uns alle mehr oder weniger doch auch mit dem Thema, dem Film, identifizieren.
Anke Lewicke über das Erbe des Asian American Cinema und den neuen Spielfilm Past Lives von Celine Song, den Sie ab Donnerstag im Kino sehen können. Das mexikanische Kino hat sich bei uns in Europa erst so in den letzten Jahren durchgesetzt mit dem Erfolg von so berühmten Regisseuren wie Guillermo del Toro oder Alejandro Iñárritu. Aber natürlich ist dieses mexikanische Kino viel älter. Es hat eine richtig lange und wilde Filmgeschichte. Und viele dieser frühen Kinoblüten aus der sogenannten goldenen Ära des mexikanischen Kinos konnte man dieses Jahr in der Retrospektive von Locarno sehen. Extravagantes, mutiges, verrücktes Kino von den 40ern bis in die 60er Jahre, bevölkert von nachthungrigen Gestalten, modernen Tierpräparatoren und einer Superheldin namens Batwoman.
De las cosas detestables que tenemos, los camiones son muy dignos de mención.
Divorciarnos. Pero tú crees que yo soy una cualquiera, una de esas que cambian de hombre.
Corazón, los choferes sin pensar que llevan gente, ponen frenos o se arrancan con furor.
Divorciarnos. Pero tú crees que yo soy una cualquiera, una de esas que cambian de hombre.
Causa lástima y dolor.
Jorge Mondragón y Maura Monti como la mujer murciélago, dirigida por René Cardona para Cinematográfica Calderón, Sociedad Anónima.
Ja, da hört man schon einen kleinen akustischen Eindruck von dieser mexikanischen Kinoreise mit weit über 30 Filmen. Auch der erste 3D-Film aus Mexiko war dabei. Das alles konnte man in Locarno dieses Jahr sehen. Und ich habe mit dem deutschen Kurator der Reihe gesprochen, mit Olaf Möller, einem exzellenten Kenner des mexikanischen Kinos. Und er hat mir erstmal erklärt, was die Funktion des populären Kinos der damaligen Zeit für die Mexikaner überhaupt war.
Es vermittelt das eigene Land, es vermittelt den Rest der Welt. Es vermittelt Realität und Träume, Fantasien. Es ist der Ort, wo diese Dinge in ein Verhältnis zueinander gebracht werden. Deswegen ist für mich ein Film wie El Gran Campeón von Chano Urueta so fantastisch. Er ist komplett schizophren. Der Film ist einerseits, erzählt er halt eben ein Biopic eines wirklich berühmten Boxer, Luis Villanueva, Kid Azteca, der eine wirkliche Boxlegende ist. Und der spielt sich selber. Und in diesem Film gibt es unendlich lange Szenen, wo der nur boxt. Ich glaube, von den 112 Minuten ist eine Dreiviertelstunde sind wirklich nur Boxen. Man kann sich genau angucken, wie Kid Azteca boxt. Und das war ein Grund, warum die Leute ins Kino gegangen sind. Die wollten den Mann boxen sehen. Die wollten das physische Erlebnis der vermittelten Präsenz haben von jemandem, der eine nationale Legende ist schon zu dem Zeitpunkt. Andererseits gibt es diese total zugespitzten Genresnummern. Der böse Gangster, der eifersüchtig ist auf die Frau, die der Boxer liebt und so weiter. Es ist pures Genre und es ist auch genauso inszeniert. Völlig überspitzt, schamlos an jeglicher Realität vorbei. Und der Film weiß ganz genau um seine eigene scharfkantige Natur. Er sagt es ganz am Anfang. Dies ist die Geschichte des Boxers erzählt in seinem 18. Profijahr. Angereichert mit unterhaltsamen Fantasien für einen schönen Kinoabend. Da steckt so unglaublich viel Überlegung drin und so ein Selbstbewusstsein, so ein klares Bewusstsein, was man da tut, in etwas, das ganz schalkhaft daherkommt. Das ist schon wirklich toll. Und in dem Film merkt man wirklich, was Kino zu dem Zeitpunkt ist, was für eine Grätsche das ist, was das wirklich für ein Spagat ist, was die da machen. Auch ein Spagat im Kopf, wie man diese Elemente zusammenbekommt. Die Wirklichkeit des Körpers und der Bewegungen von Kid Azteca und die totalen abgezogenen Genrezuspitzungen. Das muss man erstmal bringen. Das ist super.
Es stimmt, also wir werden auch konfrontiert in diesem Kino allgemein mit sehr unterschiedlichen Heldinnen und Helden. Also da sind Boxer und Wrestler nur quasi der Anfang. Das ist ja so wie so eine große Vielfalt von Figuren, die man sonst ja eher selten zu sehen sieht. Ist das so ein Bezug des mexikanischen Kinos auch zum Obskuren, zum Makabren, das sich da zeigt? Oder woher kommen diese unterschiedlichen Gestalten der Nacht im mexikanischen Film?
Naja, also erstens in dem sehr schönen Buch, was zu der Retrospektive herausgekommen ist, gibt es ja einen eigenen Essay nur zum Morbiden im mexikanischen Kino. Also da kommt schon so allerhand her. Aber andererseits ist es ein Kino, das natürlich sozusagen seine Helden überall findet. Und das auf den Straßen genauso sucht wie in den Herrenhäusern und sich in all diesen Orten gleichmäßig gut auskennt und zu bewegen weiß. Ein Kino, das wirklich die ganze Nation auch erzählen will. Ich meine, wir müssen nicht so tun, als ob uns das in der Bundesrepublik fremd wäre. Wir hatten das auch mal, so ist es nicht. Also das ist auch etwas, was wiederum sehr typisch ist für das Kino dieser Zeit, dass es wirklich alle Klassen erzählt hat und auch eine Idee davon hatte, wie man alle Klassen erzählen kann. Es ist ganz toll, zum Beispiel in einem Film wie Torero, wie mit etwas für eine Unverstelltheit Armut gezeigt wird. Nicht als irgendeine soziale Sensation, sondern als eine konkrete Wirklichkeit des Landes, die jetzt nicht zu, die man nicht bewerten muss. Die ist so. Und ich kann nur sagen, nach all meinen Mexiko-Aufenthalten, ja, das steht so da. Diese Dinge stehen nebeneinander, die kann man alle sehen und das ist auch etwas, womit sehr normal umgegangen wird. Mit den Reichen wie den Armen. Und das ist wirklich bewunderungswürdig, wie dieses Kino es schafft, einen so demokratischen Blickwinkel zu haben, dass für alle Menschen Platz ist und dass alle interessant sind.
Und trotzdem erzählen diese Filme ja auch quasi unabhängig voneinander schon eine Art Modernisierungsschub. Ich meine, es ist schon erstaunlich, dass diese Filme häufig in Städten spielen, häufig diese Städte auch bewundernswert zeigen als eine Errungenschaft für dieses Volk, wo man auch das Gespür bekommt dafür, das war so nicht. Also es gab einen davor und das davor war eben nicht die Moderne, der Blick in die Zukunft.
Da kann ich jetzt nur sagen, ich erkläre mich schuldig. Das ist ja das, was mich hier interessiert. Es ist halt so, dass wenn wir uns angucken, wie mexikanische Filmgeschichte weitestgehend erzählt wird, dann gibt es eine Faszination mit dem Ländlichen. Auch in Mexiko selber. Es gibt so eine Idee davon, gerade über eine Figur wie Emilio Fernandez, diese Idee des Ursprünglichen, etwas, das halt eben mit Archaischem zu tun hat und so weiter. Und wo man gar nicht so sehr sich dafür interessiert, für diese Moderne. Aber ich finde diese Moderne wahnsinnig interessant, weil sie unglaublich kosmopolitisch ist. Ich finde es erstaunlich, dass Mexiko, wenn wir jetzt die Art nehmen, wie Mexiko seine Filmgeschichte geschrieben hat oder wie man sie auch gerne präsentiert, dass dieses Interesse an dem kosmopolitischen so offiziell gar nicht sozusagen bislang kaum da war. Es war aber das, was zum Beispiel Hugo Villa-Smythe von der Filmoteca UNAM, als wir das erste Mal das Projekt sprachen, sofort angesprochen hat, wo ich meinte, ich finde es interessant, Mexiko als einen kosmopolitischen Raum zu zeigen. Ein Raum, wo Menschen aus ganz vielen Ländern dieser Erde hingekommen sind, wo ganz viele verschiedene Fäden zusammenlaufen und wo eine Kultur entstanden ist, wirklich aus Vermischungen, aus einem Aufgehen, aus einem Lernen voneinander, im Interesse aneinander. Und dann andererseits, es war mir wahnsinnig wichtig, viele Filme in dem Programm zu haben von entweder, sagen wir mal, reisenden Filmemachern, also Leute, die in mehreren Ländern Filme gemacht haben, oder Emigranten. Wir haben ja auch einen deutschen Emigranten dabei, Alfredo Bolongaro Crivenna, der ursprünglich aus Frankfurt ist. Also der kommt aus der in Frankfurt wirklich berühmten Kaufmannsfamilie Bolongaro. Also Mexiko wirklich als einen Ort, wo dauernd was in Bewegung ist. Der auch eben von solchen Gestalten dauernd in Bewegung gehalten wird. Die bringen was Neues mit. Es wird Dinge aufgenommen, aber sie nehmen auch Dinge mit. Das ist schon sehr, sehr, sehr erstaunlich, was da alles in so einer so vor sich geht in Filmen, auf die oft kaum jemand mit allzu viel Willen zum Entdecken drauf guckt.
Das leistet natürlich die Retrospektive enorm, dass das Mexiko-Bild, das durch das Kino vermittelt wird, häufig eins ist, das aus dem amerikanischen Kino natürlich vermittelt wird. Mexiko ist ein Nachbar Amerikas. Die Mexikaner sind in Western die auch schießen, die auch böse sind oder betrunken sind. Inwiefern, habe ich mich jetzt gerade gefragt, hat denn das Kino der 40er, 50er und 60er Jahre aus dieser Filmkultur Mexikos sich schon bewusst als Opposition zu diesen Mexiko-Bildern der Amerikaner verhalten?
Also ich will es mal so sagen, die haben schon sehr klar damit herumgespielt, so ist es nicht. Also ich meine, Mexiko hatte seine eigenen Western und die sind sehr anders. Also die, es gibt schon, da wird schon ein klarer Unterschied gemacht dazwischen, was der Vaquero so tut und was der Cowboy so tut. Man kann das sehr schön an einem Beispiel sehen, wie dem Film El Corte del Faraón, eine Zarzuela-Adaption. Also eine spanische Operette. Die Zarzuela ist keine Operette, aber es ist der nächste Vergleich. Es ist in unserem Kulturbereich das nächste Vergleichbare. Ja. Und der Film nimmt einerseits ganz klar ästhetische Momente des Hollywood-Kinos der Zeit auf. Im Setdesign, in der Choreografie von Tanzszenen. Aber man wird die ganze Zeit das Gefühl nicht los, man macht sich auch etwas darüber lustig. Also nicht nur, weil es eben in diesen Zarzuela-Kontext gesteckt wird, sondern weil es dann auch noch angereichert wird mit ganz vielen anderen Dingen. Plötzlich ist das amerikanische Modell nur eines unter vielen, das zusammengemischt wird, das in dieser Mischung auch kommentiert wird und dadurch auch sozusagen etwas zur Transformation Mexikos beiträgt. Mexiko nimmt sich etwas hier in diesem Fall und dreht es in einer Art und Weise, wie es für Mexiko interessant ist. Wer will, kann da drin durchaus antikolonialistische Momente sehen. Das überlasse ich Akademikern, dafür bin ich nicht klug genug.
Das stimmt nicht ganz, was Olaf Möller da am Ende gesagt hat. Er ist der Kurator der Retrospektive von Locarno zum populären mexikanischen Kino der 1940er bis 60er Jahre. Und diese wirklich spannende Retrospektive wird in den nächsten Monaten in viele große deutsche Städte kommen. Aber ein paar der gerade erwähnten Filme können Sie bereits jetzt schon sehen auf dem Streamingdienst Mubi.com. Drei Regisseurinnen repräsentierten dieses Jahr das deutsche Kino bei den Filmfestspielen von Locarno. Alle drei Filme liefen in der wichtigsten Nebenreihe der Cineasti del Presente. Und ich habe auch alle drei Regisseurinnen getroffen und mit ihnen über ihre Filme gesprochen. Und wir beginnen einfach mit der ersten jetzt, mit Claudia Rorarius aus Berlin. Die Regisseurin zeigte ihren Film Touched in Locarno und der klingt mitunter so.
Can you get me some pills? Some really strong ones. Please, Maria. I'm begging you. Please.
You dare start crying!
Wenn ich dich nochmal in seinem Bett erwische, fliegst du raus.
Stop messing with me.
Touched ist die Geschichte eines querschnittsgelähmten Mannes, der eine sexuelle Beziehung mit einer adipösen Pflegerin beginnt. Es sind zwei einsame Seelen mit nicht normativen Körpern, die hier ihre Einsamkeit über, ja, ich würde sagen, eine Choreografie von Berührungen überwinden wollen. Und ich habe Regisseurin Claudia Rorarius gefragt, wie sie auf die Idee zum Film überhaupt gekommen ist.
Also es gab immer die Idee, einen Film zu machen über auch Sexualität und Behinderung. Schon ganz lange. Man muss dazu dazu sagen, ich habe auch meinen allerersten Kurzfilm, als ich noch auf der Filmhochschule war, gedreht. Und da geht es um eine Beziehung zwischen einem blinden Jungen und einem sehenden Mädchen. 10 Minuten Kurzfilm. Und der Film heißt Seilbahn. Und die beiden berühren sich dann irgendwann in der Seilbahn. Also man muss sagen, es ist so ein bisschen Vorläufer von Touched, ja, ganz kurz und so. Der hat auch sehr viele Preise gewonnen, der Film damals. Und 20 Jahre später habe ich sozusagen jetzt diese Geschichte auch ausgebaut. Hinzu kommt, dass ich einen Vater habe, der eine Behinderung hatte. Der hatte eine Krankheit und war dann behindert, seit ich 14 bin. Und ich habe da eben auch viel erlebt und viel gesehen und hatte auch tatsächlich eine sehr schwierige Beziehung mit meinem Vater, weil der eben eigentlich wie Alex sehr verschlossen war, sehr aggressiv, sehr wenig seine Behinderung annehmen konnte und es dementsprechend total schwierig war in der Beziehung mit ihm. Und ich habe so ein bisschen auch diese Maria aus meinen Ängsten und auch den Sachen entwickelt, die mich beschäftigt haben in der Zeit. Jetzt nicht sexueller Natur, muss man ganz klar sagen. Also ich hatte keine sexuelle Beziehung mit meinem Vater, aber ich habe das dann überhöht und habe halt dann das ein bisschen transformiert in eine Liebesgeschichte, damit ich auch noch mehr wagen kann. Also, weil mir wäre das jetzt zu langweilig gewesen, sage ich mal, eine Vater-Tochter-Geschichte zu erzählen. Wäre auch spannend, aber war mir vielleicht zu nah. Und ich wollte das gerne so ein bisschen von meiner persönlichen Geschichte abrücken und habe gesagt, nee, ich erzähle jetzt mal so eine Liebesgeschichte und will mal gucken, was da so passiert.
Das Interessante ist ja, dass Maria wirklich fast sowas hat, die dann so, mit ihr schweben wir auch so in den Film rein. Und trotzdem ist ja Touched ein Film, der auch von Körpern erzählt. Da ist der gelähmte Körper, klar, von Alex, aber da ist auch der Körper von Maria, der jetzt auch nicht der Norm entspricht. Der ist sehr groß, er ist sehr schwer. Und ich dachte mir, dass vielleicht auch so der Gegensatz schwer und leicht eine Rolle spielt, weil das auch eine gewisse Dynamik zwischen diesen beiden Figuren loslöst.
Ja, also bestimmt. Ich meine, es ist auch interessant, wie sich die Maria, das von vornherein war das nicht klar. Also es war nicht klar, wie Maria ist und wie sie aussieht, was sie für einen Körper hat. Also Alex war klarer. Also es war zwar auch am Anfang, als ich das Exposé entwickelt hatte, auch noch nicht ganz klar, welche Behinderung er hat. Also ich habe da lange experimentiert, auch mit verschiedenen Ideen. Aber Maria war eben auch überhaupt nicht klar. Und ich habe dann auch ganz viel mehr angeguckt und recherchiert und so weiter und so fort. Und dann ist mir irgendwann ein Buch in die Hände gefallen von einer amerikanischen Fotografin, die heißt Jen Davis. Das habe ich neulich auch schon mal in einem Interview erwähnt, die ein Buch gemacht hat, das heißt 11 Years. Und darin macht sie Selbstporträts in so Alltagssituationen von sich. Und sie war halt auch sehr fett. Und das hat, also ich habe dieses Buch irgendwie in die Finger bekommen, habe diese Fotos gesehen und in dem Moment hat das wie bei mir so geklickt. Ich weiß gar nicht, in dem Moment, wo ich diese Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, das ist die Maria, nach der ich suche. Ich kann auch nicht mal sagen, warum. Also die hat in dem Buch jetzt auch keine Caretaker-Funktion gehabt oder so. Die war einfach sie selbst und hat sich porträtiert und hatte Sex und hat irgendwie ganz normale Sachen gemacht. Und ja, das hat mich aber total inspiriert und aufgrund dieser Basis habe ich dann eigentlich irgendwie diese Idee entwickelt und habe mir so vorgestellt, ach komm, wenn die Maria jetzt total fett wäre, was ist denn dann? Also wie wäre das jetzt auch mit dem Alex und wie entwickelt sich die Geschichte? Und dann habe ich so ganz langsam angefangen, also mich auch mit dieser ganzen, wie ist das, wenn man fett ist, Thematik zu beschäftigen, auch mit diesem ganzen Thema von Fettphobia, also dann natürlich nochmal durch die Hauptdarstellerin, die mir da auch nochmal weitergeholfen hat, weil sie ja selber Erfahrungen hat. Und generell hat mich das Thema dann total interessiert und ich habe dann so in beide Richtungen recherchiert, also halt quasi Maria, ne, in der Welt eines fetten Menschen, was erlebt man? Und dann eben auf der anderen Seite Alex in der Welt eines behinderten Menschen, was erlebt man da? Und habe versucht, das gemeinsam dann zusammenzubringen zu so einem Tanz eigentlich.
Tanz ist ein gutes Stichwort, denn ich glaube, wir sollten über die Dynamik zwischen den beiden sprechen. Es ist ja irgendwie, da ist eine Pflegerin und einer, der gepflegt wird. Die beiden haben Sex, die nähern sich an. Das sind, wir haben schon gesagt, das sind Extreme, wenn es um Körperwelten geht, in dem Fall, die der Film zusammenbringt. Aber kann ich denn danach fragen, was die beiden wirklich zueinander treibt? Ist das eine Sehnsucht nach Halt? Ist das ein Traum von der Berührung, deshalb vielleicht Touched? Wie kann man diese Dynamik zwischen Alex und Maria beschreiben, die letztendlich der Film dann auch ausweitet?
Ja, ich glaube, der Titel ist da schon Programm. Also es ging mir ja um alle möglichen Formen von Berührung, natürlich auf verschiedenen Ebenen, ne? Einmal auf der, sage ich, pflegerischen Ebene, dann natürlich auf der sexuellen Ebene und auch auf der emotionalen Ebene, deswegen heißt der Film ja auch Touched. Und ich gehe einfach grundsätzlich davon aus, vielleicht, dass jeder Mensch irgendwie berührt werden will, also auf einer oder mehrerer dieser Ebenen. Und das war mein Auslöser, dass ich eben das erforschen wollte. Also es ist so ein bisschen wie ein Forschungsprojekt. Und ich habe dann eben auch ganz viel Sachen mir angeguckt. Also habe auch mit Leuten gearbeitet, die eine Behinderung haben, oder habe eben mit Schauspielern Szenen nachgestellt, um irgendwas über diese Berührungen rauszufinden. Habe aber ganz viel auch Weiterbildung gemacht in andere Richtungen. Also gerade dieses Thema Tanz war mir super wichtig. Also ich habe tatsächlich auch mit einem Tanzchoreografen gearbeitet in der Vorbereitung vom Pina Bausch Ensemble. Und der hat, also mit dem habe ich sehr lange tatsächlich an dem Film gearbeitet. Und er hat auch die Schauspieler vorbereitet auf diese Rollen. Also vor allem die Isolde. Und wir haben dann gemeinsam mit einem Bekannten, der eben auch eine Behinderung hat, haben wir diese ganzen Szenen nachgestellt und haben uns da Gedanken drüber gemacht, weil ich das Ganze eben auch eher wie so einen Tanz gesehen habe. Also dieses Heben, Senken. Es ist für mich irgendwie wie so eine Art auch Tanzperformance, ja, und diese Körper, die miteinander kooperieren. Und ich habe das dann über Monate eigentlich in Proben mit Isolde, auch die war sehr lange schon in dem Projekt, haben wir Proben gemacht und so weiter. Und ich habe das dann immer mitgefilmt und habe dann immer wieder Sachen angepasst und verändert. Und wir sind da so sehr präzise vorgegangen, auch bei der ganzen visuellen Entwicklung.
Regisseurin Claudia Rorarius, ihr Film Touched feierte seine Weltpremiere in Locarno und kommt in ein paar Monaten schon in die deutschen Kinos. Der Sommer, eine Vorstadt, 2-3 Pärchen, die sich in unterschiedlichen Phasen ihrer Beziehung befinden. Das sind die Zutaten des nächsten Films, über den wir jetzt sprechen wollen. Ein Film, der viel von Musik, Theater und Literatur handelt und davon, wie Kunst als Medium genutzt werden kann, um seine eigenen Gefühle zu kommunizieren, um sich mitzuteilen, aber auch um einen anderen Menschen zu erfahren. Genau davon handelt der Film und dass man ohne Täuschung zu leben vermag.
Ich habe im Café 2 Frauen gesehen. Die eine wollte der anderen weismachen, sie wäre unfreundlich zu der Kellnerin gewesen. Dabei fand ich sie ganz normal. Ich fürchtete die ganze Zeit, sie könnten merken, dass ich ihnen zuhöre. Also habe ich so getan, als würde ich meinen Text lernen. Sie war dann am Ende ganz schuldbewusst. Irgendwie, ich habe das gar nicht verstanden.
Regisseurin des Films ist Katharina Lüdin und sie debütiert mit diesem sehr formal mutigen Film. Ich habe sie in Locarno besucht und habe sie erstmal gefragt, was es denn für sie bedeutet, den Debütfilm gleich auf einem Festival wie in Locarno zu zeigen.
Das bedeutet für mich als Schweizerin natürlich schon auch besonders viel, weil ich Locarno einfach schon lange irgendwie in meinem Orbit hab als Adresse, die natürlich einfach großartig ist. Und dann kommt es natürlich dazu, dass es ein A-Festival ist. Also so, das ist ja sowieso irgendwie dann, ja, ist schon toll.
Dann steigen wir mal in den Film ein, der ganz besonders geworden ist und dass man ohne Täuschung zu leben vermag. Ich glaube, es ist ganz gut, mal über den Titel einzusteigen, weil der schon so eine schöne Setzung ist. Was ist denn die Täuschung, ohne die wir vielleicht nicht leben können?
Das ist ein Zitat von Ingeborg Bachmann. Das geht eigentlich länger, oder diese Textpassage, das begleitet mich schon ziemlich lange. Und die beginnt mit, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Wer könnte besser bezeugen, dass unsere Kraft weiter reicht als unser Unglück, dass man um vieles beraubt, sich zu erheben weiß und dass man enttäuscht und das heißt ohne Täuschung zu leben vermag. Das hat mich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, total berührt und seitdem begleitet mich das und es sind für mich vor allem so Fragen von Wahrhaftigkeiten und von so dem Wunsch nach Ehrlichkeit, auch nach verschiedenen Auslegungsformen von Wahrheit, also auch Wahrnehmungen, die ja erwiesenermaßen oft auch schwierig sind zu ertragen für Menschen, weil sie eben auch verletzen können oder wehtun können. Das hat für mich auch viel zu tun mit dem Bewusstsein für vielleicht eigene Gedankenkonstrukte oder so ignorante Flecken von so internalisierten Normativismen, die dazu führen, dass wir in unserer Gesellschaft auch miteinander manchmal nicht gut umgehen. Und ich glaube, das hat irgendwie, also in zweierlei Richtung steckt das in diesem Titel drin. Zum einen eben auf so einem sozial-gesellschaftlichen Aspekt und einfach auch die Frage nach der Selbst, Lüge. Also so zu sich selber wirklich ehrlich zu sein, ist wahrscheinlich das Allerschwierigste, weil es eben auch das Aufbrechen dieser Muster oder so hat viel mit einem Schmerz wahrscheinlich zu tun. So. Und das ist aber irgendwie wichtig, glaube ich, dass wir das alle immer wieder tun oder auch unsere Realitäten hinterfragen und auch unseren Habitus oder unsere Sozialisierung und hat auch was mit Emanzipation dann im weitesten Sinne zu tun.
Das gießt sich ja, diese Überlegungen, in einen Film, der vor allem so ein sehr interessantes Personenkarussell in sich hat. Es sind Pärchen, die immer wieder auftauchen. Es ist Sommer, es ist Vorstadtleben, ein paar Menschen. Sind diese Pärchen alle irgendwie gruppiert um diese Themen herum oder sind das quasi die Konflikte, die sie auch austragen? Sind die für sich stehend?
Ja, ich glaube, das sind sehr universelle Konflikte. Es geht ja auch um eine Form von, also das sind eigentlich mehrere Beziehungen, weil im Grunde ist ja auch in Beziehung sein, ist auch eine Familie, also auch ein Mutter-Sohn oder Mutter-Kind, es sind ja auch Beziehungen. Ich glaube, alle diese Formen von Beziehungen in diesem Film haben was mit diesem Kampf um gesehen werden, aber eben auch sich verstecken dürfen zu tun und dann eben auch wieder mit dieser Täuschung und Wahrheit auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, dass diese verschiedenen Formen von Mikroaggressionen, die dann in jeder Form von Beziehung in irgendeiner Form eine Rolle spielen, sich dann auch wieder ähneln. Egal, ob sie jetzt in einem Fall eher physisch ausgetragen werden, im anderen Fall eher verbal oder durch eine Form von Rückzug oder eine Form von, ja, von Verweigerung oder von Grenzübertritt in jeder Hinsicht. Also das ist ja so sehr ein weites Feld und die Grenzen sind da, glaube ich, auch sehr fluide, wo da Gewalt anfängt oder wo da auch Konflikt anfängt. Natürlich gehen die Leute unterschiedlich mit diesen Themen um, weil sie auch unterschiedliche Sozialisierung haben und dann irgendwie doch wieder gleich.
Ich habe mich gefragt, ich meine, diese Pärchen, wenn sie dann miteinander sprechen und diese Dialogmomente sind ja so die prägende Idee auch letztendlich des Films, das sind ja Figuren, die sehr stark assoziiert werden im Film mit Theater, aber auch mit Literatur. Inwiefern erschweren oder helfen vielleicht diese Kunstwelten in der Kommunikation der Paare?
Man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass die Beschäftigung mit Kunst als kunstschaffende Person vermutlich schon dazu führt, dass diese Personen immer wieder an dieser Grenze, also es ist eine Grenzwanderung eigentlich zwischen sich und der Umwelt und auch mit diesem auf der Bühne stehen, ist sicher was anderes als im privaten Rahmen Musik zu machen. Also mir fällt es auch viel leichter, zu Hause in meinem Zimmer Cello zu spielen, als, ganz ehrlich gesprochen, als bei einem Q&A auf der Bühne zu stehen und ganz am Anfang damit rauszugehen, was irgendwie mein Innerstes nach außen tragen möchte. Also das ist natürlich eine andere Hürde und das ist natürlich bei Leuten, die auf der Bühne stehen und das tun die Figuren unter anderem ja auch in diesem Film, manche, das ist eine ganz andere Form von Ausdrucksmöglichkeit und natürlich auch eine vielleicht vulnerablere.
Katharina Lüdin, sie debütiert mit dem Film Und dass man ohne Täuschung zu leben vermag beim Festival von Locarno. Der Film hatte vor 2 Tagen seine Premiere. 3 Regisseurinnen hatte ich ja angekündigt, das heißt, eine fehlt noch und die kommt jetzt und sie hat ja sicherlich einen der eigensinnigsten Filme in Locarno gezeigt, der Titel Ein schöner Ort von Katharina Huber. Sie erzählt von 2 Frauen in einem kleinen Dorf, in dem sehr seltsame Dinge vor sich gehen, also erst verschwinden Hühner, später verschwinden auch Menschen und über diese Bilder einer Endzeitstimmung legen sich Radiostimmen, die von einer Weltraummission sprechen, man will wohl Menschen an den Rand des Sonnensystems schicken und das alles beschäftigt diese klitzekleine Bevölkerung auf dem Lande.
Na gut, ist ja nicht so, dass da niemand was unternommen hätte. Die haben alles versucht. Ich denke aber, dass sie nur Druck machen wollen. Können zwar das Sonnensystem verlassen, aber ich meine, was dann, ne? Da ist ja erstmal weit und breit nichts. Also wirklich einfach gar nichts.
Ein schöner Ort ist das Spielfilmdebüt der Animationskünstlerin Katharina Huber. Ich könnte sie fragen, wieso sie denn jetzt in den Spielfilm gewechselt ist.
Es war in der Tat so, dass ich einfach mit Menschen zusammen sein wollte. Ich habe ja sehr viele Jahre animiert. Ich mag es immer noch sehr gerne und vielleicht mache ich noch mal einen Animationsfilm. Aber man sitzt ja die ganze Zeit alleine in einem Kämmerlein. Und erst bei der Postproduktion, Sounddesign, Musik, da durfte ich dann mit Menschen sprechen und dann passiert die Magie. Es setzen sich Energien frei und man kreiert tolle Dinge. Und beim letzten Film, wie schön das auch war, aber ich dachte, das kann es nicht sein. Ich kann jetzt nicht mein Leben hier allein im Kloster verbringen. Und ich dachte, ich muss raus. Und dann wollte ich die volle Ladung. Ja.
Aber interessant, weil ich auch gefragt habe mit dem Hintergedanken, weil mir Animationsfilm immer so als grenzenlos erscheint. Man kann ja alles machen im Animationsfilm. Und in dem Moment, wo man mit Menschen arbeitet, gibt es Grenzen. Deshalb die Frage, was Vielleicht ist es nicht auch eine Reduktion für Sie gewesen oder eine Herausforderung? Ich weiß gar nicht, wo dann die Spannung lag, jetzt zu sagen, jetzt mit Menschen, aber dann halt auch mit Begrenzungen.
Ja, das sind ganz viele Stichworte auf einmal. Grenzen, geht zum Film auch ganz viel um Grenzen. Beides, es ist beides. Da öffnet sich was und schließt sich natürlich. Natürlich kann ich die Menschen, die mitmachen, sowohl im Team als auch im Cast, nicht wie meine Animationsfiguren einfach so bewegen. Ich muss das verbalisieren, ich muss das kommunizieren und gucken, was passiert. Und in dem Sinne ist das vielleicht eine Einschränkung. Gleichzeitig, wenn ich alleine bin, muss ich ja alles nur aus mir selbst schöpfen. Und das ist dann vielleicht auch irgendwann mal begrenzt. Da gibt es weniger Raum für Überraschung. Ich bemühe mich auch beim Animieren, mich zu überraschen und Fehler zuzulassen und dann zu gucken, wohin es geht. Aber es ist sehr begrenzt, weil diese Ausführung sehr bewusst passiert. Und wenn ich aber mit Menschen bin, ich habe zwar eine Idee, aber was aus der dann passiert, wenn mehrere zusammenkommen und sie versuchen, irgendwie ins Bild zu setzen, da öffnen sich ganz viele Dinge und sehr viel Freiheit.
Dann kommen wir mal zu der Idee von ein schöner Ort, der sehr viele unschöne Seiten hat, dieser Ort, den wir da kennenlernen. Es ist ein Dorf, Margarita und Güte leben da, zwei junge Frauen, die uns so ein bisschen in diese Welt auch einführen. Und ich denke, wir sollten mal dieses Dorf beschreiben. Das ist ja keine Idylle, da ist kein Friede. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, ich komme in einen Ort, der fast schon aufhört, ein Ort zu sein. Also da ist fast schon ein Ende von Leben. Das ist viel Stillstand, viel Stillleben. Also was war das, die Idee eines Ortes, eines Dorfes, das fast aufhört, ein Dorf zu sein? Was war der Ursprung quasi für die Idee des Films?
Ich habe nach einem Ort gesucht, der eine gewisse Abstraktion bietet, weil es geht nicht um eine konkrete Zeit, es geht nicht ums Jetzt, es ist auch kein soziales Drama. Es ist ein Gedanke, eine Reflexion eines Gedankens und ich brauchte dafür eben das Setting. Und außerdem, so ein Dorf sieht schön aus, Patina. Es hat einen gewissen Charme und eben Zeitlosigkeit und deswegen ländliches Gebiet. Und es hört auf, ja, es bröckelt, da bricht was. Und diese zwei Figuren versuchen zu begreifen, was ist das? Ist das der Ort? Müssen wir hier weg? Wollen wir den verändern? Können wir den verändern? Sind wir es eventuell, die das Problem sind, nicht der Ort?
Es gibt aber auch so eine Atmosphäre von so einer unguten, ja, fast schon Gewalt, würde ich sagen. Da ist etwas auch in der Luft, was diese Frauen ganz besonders spüren, hatte ich das Gefühl. Also allein durch die Idee, Dinge verschwinden, Hühner, Menschen, das ist eher auf so einer sehr starken, ja, doch schon unheimlichen Ebene von Gewalt, die aber immer so subversiv quasi in der Luft schwebt. Also da ist immer was geladen, also, als würde da gleich was los und aufbrechen.
Ja, definitiv. Also aufbrechen nicht. Ich glaube, diese Energie kommt genau von denen, dass die sich fragen, muss jetzt hier was aufbrechen oder nicht. Der Ort an sich stagniert. Da ist dieser Stillstand, aber ein negativer Stillstand oder vielleicht eher sogar eine Spirale nach unten. Da sind Gewohnheiten, die man vielleicht beibehält, obwohl man weiß, dass sie nicht mehr gesund sind. Und die Frage ist, okay, wie überwindet man die? Ne? Und manchmal ist das der eigene Stolz, dass man sich nicht eingestehen will. Ja, wir haben es schon immer so gemacht. Ne? Es sind Verhältnisse zwischen Menschen, es sind Beziehungen, es sind aber auch Dinge zur Umwelt, zur Gesellschaft. Und all das ist an diesem Ort zu so einem Punkt gekommen, wo man merkt, das geht so nicht weiter. Aber kann man es verändern oder muss man es nur verlassen? Also das sind...
Aber ist es ein Spiel mit Pessimismus? Weil ein schöner Ort suggeriert ja quasi die Frage, bin ich in einem schönen Ort oder mache ich mir einen schönen Ort? Und in den beiden jungen Frauen hatte ich schon das Gefühl, dass die sind ja die noch so eine Art Sehnsucht haben, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren kann, nach einer Utopie. Sie drängt es ja so ein bisschen wie bei Tschechow, die Schwestern, die wollen irgendwie nach Moskau, also quasi erstmal raus aus dem Dorf.
Ja, Sehnsucht, das ist das Stichwort, das ist mein Lieblingswort überhaupt. Ist das eines der schönsten deutschen Wörter, Sehnsucht? Genau das ist es. Aber auch da, das dauert ja, bis die das verstehen. Margarita ist ja eigentlich diejenige, die merkt, das geht so nicht. In ihrem Familienverband, man weiß auch nicht genau, ist das eine Familie? Leben die dazu? Also arbeiten? Wer ist das? Da wird eine Person krank und das ist dann für sie der Moment so, ja, ich weiß, hier läuft es nicht gut, aber jetzt so richtig schlecht. Und sie denkt, irgendwas muss passieren, aber sie traut sich auch selber nicht. Sie ist ja auch irgendwo konservativ. Und dann braucht sie diese Güte, diese externe, seltsame, fast schon charakterlose Person und zwingt sie ja auch, selbst zwischen denen, das ist irgendwie eine Freundschaftsbeziehung, aber die ist auch irgendwie subtil gewalttätig vielleicht, weil Margarita sie ja irgendwie einnimmt und zwingt. Und Güte ist dann diese ausführende Person, die es dann sogar besser macht, als die Margarita selber sich vorgestellt hat. Und sie zieht es durch. Sie ist so der Wille, aber die unendliche Großzügigkeit auch.
So.
Das ist die Beschreibung des Films, dieses Mikrokosmos des Dorfes. Aber es gibt auch noch den Kosmos-Kosmos, den großen Kosmos. Also es gibt parallel zu der Handlung im Film quasi ein Nachrichten, die durchs Radio kommen, von der Idee eines Raumschiffs, das die Menschen an den Rand des Sonnensystems bringen soll. Und jetzt natürlich die Frage, nur Metapher oder schon Science-Fiction?
Auch beides, natürlich beides. Also es gibt hier keine eindeutige. Der Film überhaupt, meiner Meinung nach, zu jedem oder zu keinem Moment, wenn man guckt, kann man, glaube ich, vorhersagen, was als nächstes passiert. Das heißt, alles hat irgendwie eine Brüchigkeit und Doppelbödigkeit, kann man das so sagen. Aber ich liebe Science Fiction und das ist für mich eine Realität. Ich meine, wir haben gerade ganz viel Fortschritt auch, was diese Technik angeht. Da gibt es ja diese verrückten Menschen, die Fanatiker, das ist auch ein Stichwort, die da gerade ganz viele Dinge tun, um die Menschen möglichst weit weg von hier zu bringen, potenziell. Ich fand das immer spannend. Natürlich ist die Frage, das sind so Ressourcen, die verschwendet werden, Gelder und so weiter. Brauchen wir das? Wollen wir nicht erstmal die Dinge hier bei uns klären, bevor wir auf den Mars oder sonst wohin fliegen? Aber es ist etwas, was uns als Menschen, glaube ich, das Potenzial von uns selbst vor Augen führt. Dass man merkt, wow, das ist unmöglich, aber wir machen das. Wir hier kleine Menschen, wir könnten das theoretisch machen. Das ist so das Positive. Natürlich das Negative ist, da gibt es auch ein Gespräch an einer Stelle im Film, wo die Figur sagt, naja gut, dann sind wir am Rand des Sonnensystems, aber da ist ja nichts. Da ist ja Vakuum eigentlich. Und dann, ja stimmt, was wollen wir denn da? No, und dann geht es so ein bisschen ums Prinzip.
Der Film ist ja auch aufgebaut wie ein Countdown letztendlich. Es sind Kapitel, ja, die runterzählen. Ja,
genau, das ist der Countdown zu dem Moment, wo man endlich vielleicht begreift, was es ist, was einen vielleicht festhält auf dem Boden der Realitäten und Tatsachen. Und genau, aber wenn man dann abhebt, ist es auch ein bisschen ins Ungewisse. Man weiß nicht, wohin es geht und was man da findet. Aber ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele Dinge.
Katharina Huber, Regisseurin des Debütfilms Ein schöner Ort, vielleicht ja einer der Gewinnerfilme aus Locarno. Mir liegt schon die Liste der Preisträger vor. Ich verrate sie gleich. Die 76. internationalen Filmfestspiele von Locarno sind jetzt offiziell zu Ende gegangen. Mit der Verkündigung des Goldenen Leoparden an den besten Film. Jurypräsident war dieses Jahr der französische Schauspieler Lambert Wilson. Und er und seine Mitjuroren zeichneten den iranischen Film Critical Zone von Ali Ahmad Zadeh aus. Eine Hymne an die Freiheit und den Widerstandsgeist des iranischen Volkes. Dieser Schrei hier aus dem Film Critical Zone, das war auch eines dieser Bilder des Festivals. Eine bekiffte Frau lehnt sich aus einem fahrenden Auto in Teheran. Sie reißt sich das Kopftuch runter und schreit laut in diese Nacht, fuck you, immer wieder. Ein Schrei wie eine Befreiung, ein Schrei, der schnell verstummt in diesem Film, der einem Drogendealer dabei zusieht, wie er durch die Hauptstadt Irans fährt und mit seinen Drogen ein paar Menschen ein bisschen Freiheit schenkt. Es ist ein sehr düsterer Film, ein nihilistischer Film, irgendwie auch hoffnungslos, so ein Bild der bleibenden Zeit für viele junge Menschen, die unter dem Regime der Mullahs leiden müssen. Und übrigens auch wie der Regisseur selbst, der nicht nach Locarno kommen durfte. Das Regime hat ihm ein Ausreiseverbot erteilt, weil der ganze Film illegal gedreht wurde. Und auch das deutsche Kino kann sich freuen über Preise. Die gerade gehörte Katharina Huber wurde in der Nebenreihe ausgezeichnet als beste Regisseurin für ihren Film Ein schöner Ort. Auch ihre Schauspielerin Clara Schwinning für die beste Darstellung hat einen Preis bekommen. Und auch das Schauspielpaar aus Claudia Rorarios Film Touched wurde ausgezeichnet. Also ein ziemlich gutes Festival für den deutschen Film. Alle Interviews können Sie nochmal nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Und eine intensivere Analyse aller Gewinnerfilme hören Sie dann heute Abend bei uns im Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr.